ARD.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und während ihr hier in Hamburg letzte Nacht vielleicht den Erdbeermond bestaunt habt oder auch ganz normal geschlafen habt, ja, da sah die Nacht in Nahost ja ganz anders aus. Israel hat den Iran angegriffen, dann gab es Gegenangriffe und so weiter. Und vor Ort miterlebt hat das Ganze Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, die in Tel Aviv festsitzt.
Wir hier in Tel Aviv hatten sich gestern noch fröhlich auf eine riesige Pride Parade vorbereitet, dieses Pride Week. Und jetzt ist eben gar kein Leben mehr auf den Straßen. Und diese neue aktuelle Eskalation ist natürlich hochgefährlich.
Und wie Carola Veit von den Angriffen erfahren hat und mehr, hört ihr gleich. Und dann sprechen wir darüber, wie es zusammenpasst, dass Hamburg so viele Ärzte hat wie kein anderes Bundesland und wir trotzdem oft lange auf einen Arzttermin warten müssen. Und dann geht's noch um einen Mordversuch an einem Hells Angels Boss hier bei uns in Hamburg und einen Prozess, der zu Ende geht. Das sind die Themen an diesem Freitag, den 13. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Mit dieser Nachricht sind wir wohl alle heute Morgen wach geworden. Israel greift den Iran an. Und seitdem überschlagen sich natürlich wieder die Ereignisse in Nahost. Der Konflikt eskaliert weiter. Und mittendrin ist Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Sie hat nämlich Israel 4 Tage lang besucht, wollte heute eigentlich zurückfliegen. Aber wegen der Lage ist der Luftraum über Israel gesperrt. Kein Flug geht und Carola Veit sitzt erstmal in Tel Aviv fest. So der aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Podcast-Aufzeichnung. Wir vom NDR, wir konnten aber mit Carola Veit telefonieren und da erzählte sie, wie sie von den Angriffen erfahren hat.
Ja, in den Nachtstunden. Also es gab heute Nacht mehrere Alarmierungen und Flugbewegungen und dann hat man sich natürlich informiert und es war dann auch sehr schnell klar, dass der Luftraum über Israel gesperrt ist, dass hier auch das öffentliche Leben weitgehend nicht zum Stillstand gekommen ist, aber eben ganz viel geschlossen ist, die Schulen. Man sieht kaum Menschen auf den Straßen. Alle halten sich in der Nähe von Schalterräumen auf, also an sicheren Orten. Genau. Und wie sich die Lage jetzt weiterentwickelt, ist tatsächlich völlig unklar. Und die Menschen sind hier auch total überrascht worden.
Wie reagieren denn die Menschen eigentlich auf so einen Alarm nachts?
Also hier in Tel Aviv hatten sie sich gestern noch fröhlich auf eine riesige Pride Parade vorbereitet, dieses Pride Week. Und jetzt ist eben gar kein Leben mehr auf den Straßen. Also mein Eindruck ist, dass die Menschen sich tatsächlich gewöhnt haben oder gewöhnen mussten an solche spontanen Änderungen der Sicherheitslage. Aber das macht natürlich ganz viel mit dem Leben der Menschen vor Ort. Und das ist auch der Eindruck, den ich in meinen Gesprächen in den letzten Tagen gewonnen habe. Also, und diese neue aktuelle Eskalation ist natürlich hochgefährlich, aber nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern sie wird auch unsere gesamte Sicherheitsarchitektur in Frage stellen.
Ja, und außerdem ging es in dem Gespräch darum, ob Carola Veit den Eindruck hat, dass die israelische Bevölkerung hinter diesem Angriff steht.
Mein Eindruck ist, die Menschen wurden überrascht. Sie vertrauen aber mehrheitlich tatsächlich der eigenen Regierung und der Politik Netanjahus, auch wenn sie nicht alle im Einzelnen da dahinter stehen. Aber der Iran wird hier wirklich als große Bedrohung empfunden. Ich habe ganz oft gehört, dass wir diese Bedrohung nicht groß genug einschätzen. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass der eigenen Regierung dafür Vertrauen entgegengebracht wird, dass das jetzt eine notwendige Maßnahme war, was wir alle ja noch gar nicht wirklich beurteilen können.
Ja, das hat Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit gesagt. Also ich denke, das kennen wir alle. Schnell mal einen Termin beim Arzt kriegen, insbesondere beim Facharzt. Das ist ja quasi wie ein Sechser im Lotto. Ja, und deshalb habe ich gar nicht schlecht gestaunt, als ich Folgendes gehört habe. Nämlich, in keinem anderen deutschen Bundesland gibt es so viele Ärztinnen und Ärzte pro Einwohner wie hier bei uns in Hamburg. Das zeigt der neue Report des Hamburger Ersatzkassenverbandes. Dazu gehören zum Beispiel die Techniker Krankenkasse oder auch die DAK Gesundheit. Jörn Strelapol kennt diesen Report. Jörn, so viele Ärzte und trotzdem ist es ja wahnsinnig schwierig, einen Arzttermin zu bekommen. Wie kann das sein?
Ja, wenn wir darauf eine Antwort hätten, dann wären wir alle wirklich schlauer. Also der Ersatzkassenverband hier in Hamburg spricht von einer Über-, Unter- und Fehlversorgung, so nennt er das. Die Chefin Katrin Herbst hat mir das so erklärt. Und aus ihrer Sicht ist das Problem eine mangelnde Patientensteuerung. Also, wir haben in Deutschland die freie Arztwahl. Wir können zu Fachärzten gehen, wenn wir denn einen Termin kriegen, zu Hausärzten, wenn wir denn einen Termin kriegen und einen haben, wie wir wollen. Oder wir gehen gleich in die Notaufnahme, wenn wir zu lange warten müssen. Und der Ersatzkassenverband hat da eine andere Idee. Er schlägt vor, jeder von uns hat verbindlich eine niedergelassene Ärztin, zu der er oder sie geht. Das ist in den meisten Fällen der Hausarzt oder die Hausärztin oder aber beispielsweise eine Fachärztin, die Gynäkologin oder bei einem Rheumapatienten, der Rheumatologe, der Facharzt. Und dieser Arzt, diese Ärztin organisiert dann um uns herum quasi das, was wir an ärztlicher, medizinischer Versorgung brauchen. Und das ist so ein Schritt zurück von dieser freien Arztwahl, die wir in Deutschland haben. Und davon verspricht sich der Ersatzkassenverband tatsächlich eine Besserung. Und etwas Ähnliches diskutiert die Bundesregierung. Es soll tatsächlich eine hausarztzentrierte Versorgung geben. Das steht so im Koalitionsvertrag.
Okay. Wie machen das denn eigentlich andere Länder?
Großes Vorbild für den Ersatzkassenverband und für andere ist tatsächlich Dänemark. Da ist es beispielsweise so, da kannst du nicht einfach in die Notaufnahme gehen. Klar, wenn du einen Herzinfarkt hast und der Rettungswagen kommt, dann wirst du natürlich gleich eingeliefert. Aber wenn du in die Notaufnahme willst, dann musst du vorher anrufen und sagen und quasi einen Termin vereinbaren. Und dann kriegst du einen Termin und dann kommst du dahin. Und das soll dazu führen, sagt mir der Ersatzkassenverband, dass tatsächlich dort weniger Wartezeiten sind in der Notaufnahme. Und das ist auch so akzeptiert. Man ruft vorher an und sagt, hey, ich muss mal vorbeikommen. Und dann geht das auch. Ich bin gespannt, wie das in Deutschland wäre, wenn das umgestellt werden würde, weil dieses freie Arztwahl und wir können ins Krankenhaus gehen, das ist, glaube ich, für viele von uns auch ein sehr hohes Gut, auch wenn es eigentlich in der Praxis überhaupt nicht funktioniert.
Ja, total gelernt auch, ne? Ich will noch einmal zurückkommen auf die Arztdichte hier bei uns in Hamburg. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, dann werden ja auch viele Ärztinnen und Ärzte älter, gehen dann bald in Rente oder hören zumindest auf zu arbeiten. Ja, könnte das denn eigentlich nicht auch zum Problem werden?
Das wird definitiv zum Problem. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ein Drittel der niedergelassenen Ärzte in Deutschland, und das gilt auch mehr oder weniger für Hamburg, ist älter als 55 Jahre. Und wenn man sich jetzt anguckt, unsere Gesellschaft in Deutschland, der demografische Wandel hat längst eingesetzt. Die Boomer-Generationen gehen dann irgendwann auch in Rente. Und dann brauchen wir eigentlich mehr medizinische Versorgung, weil je älter man wird, desto mehr medizinische Versorgung braucht man eigentlich. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass dann auch die Ärzte fehlen. Also dass wir da tatsächlich auch quasi, was wir beim Fachkräftemangel in der Wirtschaft schon als Problem haben, dass wir das auch in der Ärzteschaft haben. Also mit anderen Worten, wir brauchen Lösungen, wir müssen umsteuern, wir müssen Dinge verändern. Sonst können wir aus einer Überversorgung, die irgendwie da ist, bald in eine echte Unterversorgung kommen.
Okay, dankeschön, Jörn. Wir kommen jetzt zu einem Fall, der klingt für mich wie ein Gangsterfilm, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Vor 7 Jahren, da wurde ja auf einen Hells Angels Boss geschossen, am Millerntorplatz war das damals. Angeleiert hatte diesen Mordversuch der Chef einer anderen Rockergruppe, den Mongols. Er ist schon längst verurteilt worden und sitzt im Gefängnis, genauso wie seine mittlerweile Ex-Freundin, sein Vater und der angeheuerte Auftragskiller. Und jetzt geht auch der Prozess gegen weitere Familienmitglieder des Auftraggebers zu Ende. Es geht da jetzt um die Mutter des Mongols-Chef und seine beiden Schwestern. Puh, ja, klingt alles ganz schön kompliziert. Wer sich da am besten auskennt, ist natürlich unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner. Elke, du warst ja heute auch wieder da im Prozess. Da hat die Staatsanwaltschaft plädiert. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, bringen uns jetzt einmal hier alle auf einen Stand. Was sollen denn jetzt die drei Frauen auch noch mit diesem Auftragsmord zu tun haben?
Ja, die sollen da beteiligt gewesen sein, und zwar im Vorfeld bei der Planung als auch später bei der Durchführung. Es war ja so, dass der Auftraggeber einen Auftragskiller angeheuert hatte. Der war dann zusammen mit der Lebensgefährtin des Auftraggebers durch St. Pauli gefahren. 2 Tage lang hatte das Opfer gesucht, um den zu finden, um ihn dann zu erschießen. Und bei dieser Suchaktion, da sollen sowohl die Mutter als auch die eine Schwester beteiligt gewesen sein. Das heißt, sie sollen mit dem Auto gesessen haben, den ganzen Abend über den Kiez gefahren sein, um eben nach diesem Hells Angels Boss zu suchen. Sollen auch den Auftragskiller damit Fotos versorgt haben, damit er das Opfer auch erkennt. Und die eine Schwester, die soll dann, nachdem der Mordversuch dann wirklich stattgefunden hatte, dabei geholfen haben, das Auto zu verstecken, aus dem heraus der Killer geschossen hatte.
Ja, Wahnsinn. Okay. Und die Anklage jetzt, die ist ja auch viel später als bei den anderen. Wie kam das denn zustande?
Ja, das kommt dadurch zustande, dass man erst gar nicht davon ausgegangen war, dass die Mutter und die Schwestern auch was mit dem Mordversuch zu tun hatten. Aber es war so, Eine der Drahtzieherinnen war ja die ehemalige Lebensgefährtin des Auftraggebers, dieses Mongols-Bosses, die auch mittlerweile verurteilt ist zu 12,5 Jahren Gefängnis. Und als die verurteilt war, hat sie sich im Gefängnis von ihrem Freund getrennt, weil sie gemerkt hat, der hat sie nur ausgenutzt. Und hat dann entschieden, okay, ich bin jetzt im Knast, er ist auch im Knast, die Beziehung ist vorbei, ich packe jetzt mal so richtig aus und ich sag mal, was wirklich passiert ist. Und die hat dann gesagt, übrigens, die Mutter und die Schwestern, die waren auch dabei und deswegen sitzen die jetzt vor Gericht.
Ah, okay. Und jetzt hat heute eben die Staatsanwältin plädiert. Was fordert sie denn?
Die fordert wirklich richtig lange Gefängnisstrafen für alle drei Frauen. Die Mutter, die sie da so als Hauptbeteiligte wohl ausgemacht hat, die soll für 5 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis nach dem Willen der Staatsanwältin. Und die beiden Schwestern auch lange. Die eine für 2 Jahre und 4 Monate und die zweite Schwester auch für fast 4 Jahre. Sie sagt, die drei haben sich der Beihilfe an diesem heimtückischen Mordversuch schuldig gemacht und deswegen sollen die jetzt 7 Jahre später noch richtig lange ins Gefängnis.
Wann wird denn eigentlich das Urteil gesprochen?
Ja, damit ist wohl so gegen Ende Juli zu rechnen. Jetzt müssen ja noch die Verteidiger und Verteidigerinnen plädieren und danach gibt es dann das Urteil und die Richterin hat heute angekündigt, sie würde das gerne noch vor dem 20. Juli machen. Also bald wissen wir, was bei diesem Prozess rausgekommen ist.
Und dann wirst du uns davon natürlich berichten.
Zweifellos.
Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Ja, heute ist Freitag und was bedeutet das? Wir haben natürlich Kulturtipps für euch und die hat Daniel Kaiser dabei. Und Daniel, los geht's mit einem Hinweisgeräusch, das ich erraten muss.
Richtig? Ja, ich bringe immer so ein Geräusch mit und dieses Geräusch führt uns in das Sommersonnenkulturwochenende.
Testing, Testing.
Ja, aua, übersteuert.
Übersteuert, genau. Nach was klang das denn?
Das war eine Probe.
Ja, so wie nennt man das auf Neudeutsch?
Na, sag mir das mal.
Ja, wie ist es denn bei einer Band zum Beispiel? Was macht die? Die macht immer, bevor sie auftritt, einen Soundcheck. Ja, genau.
Und einfach,
das
Daniel.
Ist zu einfach. Also wir haben, und wirklich Dutzende Soundchecks haben wir in diesem Wochenende, denn in Wilhelmsburg steigt wieder das Festival. 48 Stunden Wilhelmsburg. Ein Wochenende lang klingt, brummt und fetzt es in Wilhelmsburg. Sage und schreibe mehr als 150 Musikacts an 50 Orten in Wilhelmsburg und auf der Veddel. Es geht los auf der Veddeler Fischgaststätte. Das ist ja fast ein Zungenbrecher. Auf dem Stübenplatz, in den Elbdeich-Studios, in der Stadtteilbücherei auf der Veddel, in der Kreuzkirche, in der Haspa-Filiale Mannesallee. Also überall gibt es Musik aus Wilhelmsburg. Und da ist wirklich auch alles dabei. Pop, Rock, Punk, Weltmusik, finnischer Tango. Der Eintritt ist frei, ist auch super. Man kann aber so Supporterbändchen für 5 € kaufen für den guten Zweck. Also es ist wirklich eine super Gelegenheit, gerade wenn man sich so muckelig gemacht hat im Norden von Hamburg, nördlich der Elbe. Das ist mal schön. Da fährt man mal, man denkt immer, das ist ja schon fast Hannover. Also wenn man im Norden wohnt. Und man steigt in die S-Bahn, paar Stationen, man ist da in Wilhelmsburg und das bei diesem Megawetter. Das wird irre.
Ja, glaube ich auch. Toll.
Und draußen gibt es noch mehr los an diesem Wochenende. Ein Place to be, zum Beispiel das Uhlenhorster Stadtteilfest. Viel Musik ohne große Bühnen, sondern wirklich einfach mitten Mang geht das da los. Auf dem Hofweg, auf der Papenbuder Straße. Das wird, glaube ich, ein spannender, schöner Ort und sehr, sehr lustig, auch mit Foodtrucks und so. Und ich habe noch einen Ausflugstipp, nämlich der Wildpark Schwarze Berge, der wird am Wochenende ein mittelalterliches Dorf mit Gaukler, mit Barden, mit Feuerjongleuren und man kann Axt werfen, man kann Bogen schießen oder man kann auch in der Knappenschule mitmachen, habe ich gefunden, was auch immer man da lernt. Ich habe keine Ahnung. Knappenschule. Also Game of Thrones trifft Herr der Ringe, trifft Robin Hood, trifft Name der Rose im Wildpark Schwarze Berge an diesem Wochenende.
Das klingt doch richtig gut.
Ja, super.
Toll, super, dankeschön. Zum Schluss habe ich dann noch einen Hinweis, wenn ihr mit dem Auto am Wochenende wegfahren wollt. Auf der A7 samt Elbtunnel und der A1 bei Hamburg gibt es ab heute, also Freitagabend, Sperrungen. Ich packe euch dazu einen Link in die Shownotes oder ihr guckt einfach nochmal in die NDR Hamburg App rein. Und damit beende ich diese Hamburg heute Woche. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Nächste Woche hört ihr hier dann meine liebe Kollegin Maiken. Genießt das warme Wochenende und bis bald. Ciao.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.